mind and soul.
Herzlich willkommen zum Grind and Soul Podcast, Folge 5, glaube ich. Letzte Woche hatten wir quasi das Yin zu dem jetzigen Yang am Start. Letzte Woche habe ich nämlich mit Julian gequatscht, beziehungsweise ist gar nicht letzte Woche, ist in echt diese Woche passiert, aber jetzt haben wir das Gegenstück. Du wurdest häufig erwähnt in dem Podcast übrigens, wir müssen da gleich nochmal über ein paar Themen sprechen. Und heute ist Kello am Start.
Was geht, was geht?
Was geht? Kelly G, a.k.a. Kello Audio. Wie ist denn jetzt eigentlich der richtige Name? Du hast...
Kello, einfach Kello.
Einfach Kello.
Also Kelly G war so eine ganz, ganz wilde Anfangs-Producer-Namen-Geschichte. Mhm. Und Kello Audio, das ist so die, der Brand-Account.
Der Brand-Account, okay.
Ja, danke erstmal für die Einladung. Ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein. Und wenn ich schon angeteasert wurde in der letzten Episode, dann bin ich mal gespannt, wenn die rauskommen, was da gesagt wurde, ne? Aber
wir müssen da einiges noch aufarbeiten. Aber erstmal, bevor wir uns jetzt, also ich habe schon gesagt, es wird Beef geben zwischen dir und Julian, weil ich möchte gerne Geld mit eurem Beef verdienen.
Ja.
Das war mein Plan, aber da kommen wir später. Lass uns erst noch mal so ein bisschen die Illusion von der heilen Welt aufrechterhalten, bevor ich dich dann nachher damit so ein bisschen fertig mache quasi. Du bist seit wie vielen Jahren Musikproduzent? Ich habe gar nicht gesagt, was du machst, aber du produzierst Musik und fokussierst dich vor allem auf Loops, hast aber auch einen Podcast.
Richtig. Also um erstmal deine erste Frage zu beantworten, ich bin mir da selber immer nicht so 100% sicher, aber ich glaube, ich mache mittlerweile seit so 6-7 Jahren Musik. Mhm. Das ist wie das Alter irgendwann, da verliert man den Überblick drüber. Und genau, mach mittlerweile hauptsächlich eigentlich nur noch Loops. Ich mache sehr gerne Beats, aber so aus Zeitgründen, weil ich nebenbei noch arbeite, oder Effizienzgründen vielleicht eher, habe ich mich jetzt darauf festgelegt, nur noch Loops zu machen. Und genau, habe nebenbei noch einen Podcast, was finde ich ganz cool ist, so auch als Abwechslung, um mal mit ein paar Leuten zu quatschen. Mhm. Und genau, so viel dazu.
So viel dazu. Wie bist du denn, du bist ja auch, ich glaube, nicht der Erste, aber du bist auf jeden Fall auch in der FL-Gang, wie ich weiß. Wie bist du denn damals dazu gekommen, überhaupt, dass du gesagt hast, ey, Musik, da habe ich irgendwie Bock drauf, damit möchte ich mich mal näher befassen?
Also ich war eigentlich schon immer so in irgendwelchen Computerprogrammen unterwegs. Es gab mal so eine Wave von YouTube-Kanälen, die Intros dann für YouTuber gemacht haben.
Ja.
Und ich habe früher quasi Intros für YouTuber geschnitten und war da immer viel so am Werk. Kennst du Miguel Pablo?
Nee.
Schade. Ja, das ist so ein YouTuber, der ist ein bisschen durch, aber der war damals auf meiner Schule und ich habe sogar sein Intro damals gemacht. Und ich glaube, der hat irgendwie eine 500.000 Abonnenten oder sowas.
Ach, krass.
Und Celtics, für den habe ich auch damals ein Intro gemacht. Der ist mittlerweile, hat er glaube ich auch 1 Mio. Abonnenten und der macht jetzt so Doku-Zeug. Mhm. Aber auf jeden Fall, so habe ich immer am Computer irgendwie relativ viel Zeit so auch nach der Schule verbracht. Und ich habe dann irgendwann, das ist so der Klischee Producer schlechthin, aber ich glaube, ich habe irgendwann ein Nick Mira Video gesehen, wie er in FL unterwegs war und habe mir dann die FL-Demo runtergeladen und habe dann da ein bisschen gekocht. Ja, und die irgendwie Hitze direkt. Ja, genau. Und ich glaube, das war dann auch so irgendwann Corona-Zeit, wo ich dann ein bisschen mehr auch Musik gemacht habe, weniger so Intros und eher da mich so reingearbeitet habe. Mhm. Ja, das war so der Anfang.
Okay, und dann ist das quasi, hast du, oder so, jetzt muss ich mal kurz strukturieren, mein Kopf ist schon ein bisschen älter. Hast du mit den YouTube-Intros dann auch damals schon Geld verdient? Also war dir bewusst, dass Kreativität in irgendeiner Form auch Kohle bringt?
Ja, also nicht viel und ich habe auch eigentlich dann, also ich hatte so ein Selfie. Damals war Selfie so voll das Ding. Und ich hatte so einen Selfie-Shop und ich habe auch ein paar Intros habe ich auch verkauft. Aber ich habe da meistens eigentlich immer nur die Dinger, worauf ich Bock hatte, gemacht. Weil es war dann halt so, wenn du eine Bestellung reinbekommen hast, dann hatten die Leute immer so eine sehr genaue Vorstellung, was sie haben wollen. Und ich war damals sehr jung und sehr unprofessionell. Und es kann sein, dass ich die eine oder andere Bestellung dann auch sehr, sehr lange schleifen lassen habe. Obwohl ich irgendwie hingeschrieben habe, so ja, das Intro gibt's dann innerhalb von 2 Wochen oder so. Und das hat dann vielleicht eher so 2 Monate gedauert.
Das ist vielleicht einfach ungünstig untergegangen. Das kennt man ja.
Ja, vielleicht habe ich mich auch einfach verschrieben und anstatt Wochen, Monat, weißt du?
Das sind die Anfängerfehler, die klassischen, ja.
Aber, also ja, ich habe damit ein bisschen Geld verdient, war auf jeden Fall nicht viel. Und ich würde auch sagen, es hatte nicht so eine große Präsenz in meinem Kopf. Und das war mir auch nicht so wirklich wichtig, offensichtlich.
Okay, aber du hast es, warum hast du es dann weitergemacht? Oder über welchen Zeitraum reden wir überhaupt, wie lange du das gemacht hast?
Boah, das ist auch eine gute Frage. Ich habe das auf jeden Fall sehr lange gemacht. Ich habe da sehr, sehr früh mit angefangen. Ich glaube schon irgendwie mit, keine Ahnung, ist schwer zu sagen, so 14 vielleicht, ich weiß es nicht, 13, 14, vielleicht auch früher. Krass. Und ich habe das schon lange gemacht. Aber wie gesagt, also ich habe das halt weitergemacht, weil ich es auch nie aus Geldgründen gemacht habe, sondern einfach nur, weil ich da Bock drauf hatte. Irgendwie nach Hause gekommen und coole Intros schneiden, die irgendwie geil aussehen, war so voll das Ding für mich. Und ja, so habe ich da irgendwie den Startpunkt in meiner Digitalprogramm-Ära gefunden. Und bin dann auch so auf Programme wie Photoshop, hab dann auch so diese YouTube-Banner und sowas designt. Und ja, genau.
Und dann bist du, hast du eben schon gesagt, durch Nick Mira, den OG, den FL-OG auf jeden Fall, bist du dann zur Musik gekommen. Hat die Musik dann direkt quasi das Design abgelöst oder war das eher so ein schleichender Übergang? Weil wenn man mit etwas neu anfängt und gerade bei Musik, ich bin mir sicher, du hast direkt die Heat geguckt, aber vielleicht war ja auch der ein oder andere dabei, der jetzt nicht vielleicht direkt auf Platz 1 geht.
Ja, also das war ein sehr schleichender Übergang. Also das hat, glaube ich, wirklich lange gedauert, bis das so, sage ich mal, richtig abgelöst wurde. Mhm. Ich glaube, ich habe auch unabhängig davon irgendwann vorher schon dann mit diesen Intros aufgehört. Und ja, dann ist es irgendwann, als ich wieder angefangen habe, so, ich war auch eine Zeit lang im Ausland mit solchen Sachen, bin ich dann halt nicht zu den Intros, sag ich mal, zurückgegangen, sondern eher dann irgendwie FL Studio.
Okay. Also war das dann irgendwie interessanter, dass du gesagt hast, ist ja wahrscheinlich so eine Sache, wo man selber gar nicht so mitkriegt, wo man selber einfach in dem Moment hat, ja, heute habe ich mehr Bock auf FL als ja, auf genau. Photoshop, ja.
Also es war so sehr unbewusst, dieser Shift, sag ich mal.
Und dann haben wir uns ja auch auf der BeatCon kennengelernt. Da hatte ich, als wir das erste Mal gequatscht haben, auf jeden Fall schon den Eindruck, du bist richtig im Thema drin. Wo gab es denn da so den, oder kannst du dich an den Punkt erinnern, wo für dich klar war, okay, das ist vielleicht mehr als eine Liebhaberei oder ein Hobby, da habe ich größere Ansprüche oder zumindest größere Ziele?
Das kann ich dir, glaube ich, sogar ziemlich genau sagen, weil ich habe eigentlich immer so sehr random, auch wieder wie bei den Intros, eigentlich nur das gemacht, wo ich Bock drauf hatte. Und dann, du kennst ihn bestimmt, es gibt einen YouTuber, der heißt Kavi und der ist durchgebrochen damals auf YouTube mit so, sag ich mal, Business-Musiker-Content. Ja. Wo er so gesagt hat, so, ey, ich habe letztes Jahr eine halbe Mille mit meinen, der damals noch Typebeat Collabs gepriesen als seine Hauptstrategie, wie er so viel Geld verdient. Und ja, ich habe mir dieses Video angeguckt und er hat darunter gebrochen, wie viel er mit was verdient. Und dann dachte ich mir so, ey, guck mal, ich mache das sowieso schon. Das macht mir richtig Bock. Warum versuche ich nicht einfach mal das ein bisschen ernster zu nehmen. War leider nach Corona, weil hätte ich das vor Corona angefangen, dann hätte ich schon ein Jahr die ganze Zeit durchziehen können. Das ist so eine Sache, die ärgert mich richtig, weil in Corona habe ich die ganze Zeit rumgepimmelt und mit meinem Kollegen Warzone gespielt. Also war auch richtig geil. Shoutout an meinen Homie. Aber Rückblickend hätte ich in Corona damals schon angefangen, so richtig Beats zu machen und Samples zu machen und sowas. Ich glaube, so, weil das war für voll viele ja so ein Startpunkt irgendwie, sag ich mal, in der Musikerkarriere, dass man auf einmal so viel Zeit hatte und so richtig reinhasseln konnte.
Ja gut, die nächste Pandemie kommt bestimmt. Macht dir keine Sorgen.
Ich hoffe. Spaß.
Ja, aber crazy, dass dann so quasi, also war für dich dann auch das erste Mal, als du das Kaui-Video gesehen hast, dass du so gedacht hast, okay, man kann auch von seinem Schreibtisch aus mit Musikgeld verdienen, oder war das dir vorher schon bewusst und Kaui war einfach einer, wo du irgendwie mit connecten konntest und gesagt hast, ja okay, wenn der das sagt, es kommt ja auch immer noch ein bisschen drauf an, von wem man das hört, finde ich, gewisse Sachen.
Ja, also ich habe das damals, wie bei den Intros, die ich gemacht habe, habe ich das nie als so finanzielle Geschichte gesehen, sondern eher so einfach als Hobby, was ich halt einfach gerne mache, so nach Hause kommen und dann so ein bisschen kreativ sich ausleben, einfach so ein bisschen was selber erstellen, sage ich mal. Und mir war das überhaupt, also hättest du mich gefragt, ob ich glaube, dass du mit Beats Geld verdienen kannst, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja. Aber das war nie so ein richtiges Thema in meinem Kopf. So, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, weil das war für mich einfach so, ja, ich chill und mache ein paar Beats. Und das war wirklich so, sag ich mal, der Startpunkt, wo ich irgendwie mir so gedacht habe, so, weil für mich war auch immer klar, dass ich mein Job, den ich machen möchte, dass das für mich sowas sein muss, was ich auch mehr oder weniger als mein Hobby bezeichnen könnte. Das ist jetzt ein bisschen konträr zu dem, was ich eben gesagt habe. Aber damals dachte ich vor allem, dass ich in so einen Sportberuf irgendwie reingehe oder dass ich schneiden werde oder sowas. Aber da hat das bei mir dann so irgendwie geklickt, weil ich mir halt nie so richtig darüber Gedanken gemacht habe. Als ich dieses Video gesehen habe, war dann so, ja okay, vielleicht, wenn das bei ihm so gut läuft, kann ich das auch machen.
Verstehe ich. Dann bist du irgendwann zur Beatcon gekommen, nachdem du dann den Entschluss gefasst hast. Ich glaube, 23 war es, ne?
Boah, oder 24?
Oder war es 24?
Aber ich bin mir nicht sicher.
Das müsste eigentlich 24 gewesen sein, weil ich war erst ein Jahr lang ohne euch da, oder?
Das weiß ich nicht.
Glaub schon.
Aber ja, ich vielleicht war es auch 24.
Ja, okay, da war aber dann dein Plan schon gesettelt. Also da warst du schon sehr klar in dem, was du möchtest. Wie hat sich das denn, nachdem du gesagt hast, okay, ich möchte es ernster nehmen, was hat sich für dich da gezielt verändert? In deiner, vielleicht in deiner Arbeitsweise oder Sachen, die du dir angeguckt hast zu dem Thema?
Also, ich glaube, als allererstes hat sich so die Arbeitsmoral geändert. Ich habe am Anfang, als ich so für mich entschieden habe, okay, ich will das jetzt ein bisschen ernster nehmen, habe ich mir quasi als Ziel gesetzt, ich mache pro Tag 5 Beats oder so. Und dann habe ich quasi das so als meine Metrik benutzt, um zu sagen, ich bin irgendwie auf dem richtigen Weg. Und dann habe ich halt einfach Beats rausgeknallt. Ich habe am Anfang so random Type-Beat-Channels gemacht. Ich habe damals einen Künstler gehört, den ich sehr gefeiert habe. Blast, vielleicht kennst du den. Das ist so ein US-Amerikaner, der macht sehr geile Musik. Dann habe ich damals angefangen, so einen Blast-Type-Beat-Channel zu machen, der natürlich überhaupt nicht funktioniert hat, weil die Beats einfach scheiße waren. Aber das war so ein bisschen mein Startpunkt. Also ich habe ich mache ganz entspannt zu Hause hier und da ein paar Beats, wenn ich Bock drauf habe, zu, okay, ich setze mich jeden Tag hin, ich mache so und so viele Beats fertig und hatte dann halt noch diesen Type-Beat-Channel, den ich aufgebaut habe.
5 Beats an einem Tag ist fucking crazy. Wir haben ja, als ich bei dir im Podcast zu Gast war, wir machen jetzt mal ein bisschen Werbung, One Take Podcast, mit Kello heißt er, glaube ich, ne?
Ja.
Da haben wir, glaube ich, auch, wenn ich mich richtig erinnere, so ein bisschen über Output geredet. Aber 5 Beats am Tag, wie lange hast du das durchgezogen? Oder war das so ein Wunschziel und du hast es so mal mehr oder weniger hinbekommen? Oder war es wirklich so, nein, egal wie trashig die Beats sind oder wie unfertig, 5 Beats und weiter geht's?
Also ich habe das schon durchgezogen. Ich habe das mit Sicherheit nicht jeden Tag gepackt, aber ich habe immer geguckt, wenn ich zum Beispiel an einem Tag jetzt die 5 nicht geschafft habe, dann habe ich am nächsten halt quasi mehr gemacht dafür. Aber ich sag dir auch ehrlich, damals vor allem so, also ich habe die Beats habe ich auch immer quasi von Scratch gemacht, mit den Melodien. Aber das kannst du nicht vergleichen mit so einem Aufwand, wie man jetzt heute so ein Sample machen würde. Weil damals war jetzt auch noch, also klar gab es damals schon Samples, aber das war damals noch nicht so dieses Riesending, wie es das jetzt ist. Und dementsprechend so diese Beats, die waren auch von den Melodien meistens relativ simpel, irgendwie, keine Ahnung, 4 Akkorde und dann vielleicht irgendwie ein paar Arpeggios drin, eine Topline-Melodie und dann Drums drauf. Und wie lange ich das durchgezogen habe, kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Aber schon eine ganz gute Weile.
Würdest du sagen, dass dich das weitergebracht hat? So insgesamt? Also es gibt auch diese, ich weiß nicht mehr genau, ob man sagt, 10.000 Stunden muss man in irgendwas investiert haben, um richtig gut zu sein. Keine Ahnung, ob das überhaupt wissenschaftlich belegt ist. Das weiß ich nicht. Aber das kursiert immer mal wieder so im Internet. Und ich für meinen Teil würde auf jeden Fall sagen, ich habe ja eine Zeit lang auch jeden Tag zumindest ein Beat hochgeladen. Ich habe dann nicht jeden Tag auch einen gemacht, sondern mal mehr an einem Tag, mal keinen. Aber ich würde schon sagen, dass ich durch diese ganzen Trash-Beats jetzt an einem Level bin, wo die einigermaßen nach was klingen. Auch wenn es natürlich noch nicht das Level ist, wo ich gerne hin möchte, aber man macht ja dadurch, dass man so viel in so kurzer Zeit macht, eigentlich ständig Fortschritte, ne? Gerade wenn man von Null startet. War das bei dir auch so?
Ja und nein. Also safe, vor allem am Anfang, glaube ich, ist es sehr, sehr wichtig, dass du viel Zeit reinsteckst und auch viele Beats halt einfach machst, weil es ist so, wie du sagst, am Anfang sind die einfach komplett scheiße. Obwohl das auch nicht 100% stimmt, weil ich habe manche Beats von früher und sogar auch der allererste Beat, den ich jemals gemacht habe, wo ich zurückgehe und ich denke mir so, ey, der ist gar nicht so schlecht. Also der Mix und so muss vielleicht ein bisschen ausgearbeitet werden, aber schon mal Schlimmeres gehört. Und dann würde ich aber gleichzeitig sagen, nein, weil ich glaube, es kommt so ein bisschen darauf an, wie du das angehst. Ich versuche das mal so ein bisschen zu erklären. Ich hatte so eine Zeit, wo ich halt immer noch diese ganzen Beats die ganze Zeit gemacht habe. Und ich habe so viele Trap-Beats die ganze Zeit gemacht, dass ich so irgendwo zu tief drin war, um so zu checken, was ich gerade überhaupt mache. So, ob der Mix sich jetzt okay anhört, ob das jetzt überhaupt geil ist. Also ich habe eigentlich die ganze Zeit produziert und konnte mir dann eine Woche später vielleicht erst so ein richtiges Bild machen, ob das, was ich jetzt gemacht habe, wirklich gut ist. Und ich glaube, es ist wichtig, die Zeit reinzustecken. Aber ich glaube, genauso wichtig ist es, sich zu vergleichen so ein bisschen auf eine gesunde Art und Weise, dass du zum Beispiel guckst, wie hört sich der Mix von einem Drake-Song an und wie hört sich mein Mix an. Oder du suchst dir irgendwen, der gut in Beats ist und du fragst ihn mal, ey, so was hältst du von diesem Beat? Und im besten Falle sagt er nicht nur nice, sondern sagt dir vielleicht irgendwie so, ey Bro, deine Hi-Hats sind auf jedem Beat, den du machst, sind die viel zu laut und 10 Rolls zu viel drin. Und dann kannst du für den nächsten Beat, baust du das mal um und dann hörst du irgendwie einen Drake-Song und dann, ah, okay, ja, guck mal, ist vielleicht wirklich so. Ich glaube, das muss so ein bisschen ineinander greifen. Also, ich hatte das leider nicht so, aber das würde ich jedem empfehlen, vor allem, wenn man gerade anfängt, ist sich einen Mentor irgendwie zu suchen oder jemanden, der das ganz gut kann oder irgendwo eine Möglichkeit, um Feedback zu bekommen, damit man mit diesen 1.000, 10.000 Stunden, die man halt machen soll, die ich auch für sinnvoll halte, dass man damit aber nicht ins Leere schießt.
Ja. Ja, das ist sehr differenziert auf jeden Fall. Und ich würde es auch auf jeden Fall so unterschreiben. Vor allem ist, glaube ich, relativ, also natürlich ist es super, wenn du jemanden hast, der vielleicht schon 3 Schritte weiter ist als du und du kriegst von dem Feedback. Aber ich finde es grundsätzlich, glaube ich, kann jede Form von Feedback irgendwie, sofern man in der Lage ist, die Kritik auch wirklich als Kritik aufzufassen und nicht dann sich angegriffen zu fühlen, kann sinnvoll sein. Weil im Endeffekt macht man Musik ja hauptsächlich für Leute, oder der Plan ist ja am Ende, dass es Leute hören, die eigentlich gar keine Ahnung von Musik haben. In dem Sinne, sondern die wissen, was ihnen gefällt und was ihnen nicht gefällt. Und ich glaube, auch da kann man mit einem guten Feedback nochmal auf andere Ideen und Perspektiven kommen.
Guck mal, da kommen wir jetzt zum Beispiel nicht auf einen Nenner, weil ich würde dir da so ein bisschen widersprechen. Mhm. Weil wenn du dir, es gibt viele Lieder, die sehr gut sind, die auch sehr bekannt sind, die vielen Leuten gefallen, die aber, sage ich mal, technisch gesehen sehr schlecht umgesetzt sind, was jetzt irgendwie Mixing, Recording oder sowas angeht.
Ja.
Was jetzt ja nicht unbedingt schlecht ist, aber ich glaube, es gibt schon Dinge, die Leute, die sich nicht so mit Musik auskennen, nicht so gut verstehen. Und darum wäre ich immer so ein bisschen vorsichtig mit Feedback von Fremden, also mit Leuten, die dem Gebiet so ein bisschen fremd sind, weil wenn du dir da den falschen Tipp vielleicht zu Herzen nimmst, kann es sein, dass du Potenzial liegen lässt.
Ja, dann lass mich mein Dings noch mal, dann habe ich mich auf jeden Fall unklar ausgedrückt. Ich meine, dass also man kann ja bei Musik, so wie du schon gesagt hast, zwischen der Technik und den Emotionen, die rüberkommen, unterscheiden. Und technisch würde ich sagen, 100%, würde ich komplett sagen, hast du zu 100% recht, weil von jemandem, der seit 20 Jahren mixt, also ich mache es ja selber gerade, dass ich das nutze von jemandem Professionellem, und da würde ich natürlich nicht zu meiner Nachbarin gehen und fragen, hört die Snare sich gut an? Können Sie mal kurz. aber so was die Emotionen angeht, glaube ich schon, dass man auch von Nicht-Profis quasi sich Feedback holen kann. Man muss sich aber natürlich trotzdem immer dessen bewusst sein, ne, dass die wahrscheinlich dir nicht sagen können, dass du vielleicht eine Oktave tiefer gehen solltest oder so.
Ja, da gehe ich mit. Da gehe ich auf jeden Fall mit.
Puh, sonst hätten wir jetzt hier Beef im Podcast gehabt.
Sonst hätten wir einen Beef und nicht ich und Julian, ne?
Ja eben, ich will ja gar kein Beef, ich will ja nur Geld.
Okay, verstehe.
Ich will ja nur von eurem Leid will ich profitieren. So macht man das, glaube ich.
Okay, ja, also valid.
Okay, dann, jetzt haben wir ihn schon ein paar Mal angesprochen, jetzt darfst du einmal über ihn herziehen. Ich habe Julian nämlich gefragt, und du hast jetzt auch schon angesprochen, dass du selber schon Typee-Channels gemacht hast. Das wusste ich ehrlich gesagt auch gar nicht.
Ich suche auch nicht danach, lohnt sich nicht. Lass lieber sein.
Ja, verlinken wir dann unter der Folge, ne? Da könnt ihr alles hören. Und da könnt ihr mal Feedback geben. Und Feedback im Sinne von dummem Hate. So wie man das im Internet macht.
Ist das gemein.
Naja, da kommt dann die Kello Army und verteidigt dich. Genau, ich wusste, dass du eigentlich, oder ich habe dich erst als Beatmaker an sich kennengelernt. Ne? Wir haben uns auf der Beatcon kennengelernt, hatte ich jetzt schon erwähnt. Und da hatten wir beide was bei einer Listening-Session auch vorgespielt, und da hast du natürlich einen Beat vorgespielt. Und in meiner Erinnerung ist so, dass du danach erst zum Sample-Maker so richtig geworden bist, also dann den Fokus darauf gelegt hast, da kommen wir gleich zu sprechen. Was Julian jetzt aber gesagt hat, ist, dass du schuld daran bist, dass er einen Typee-Channel macht.
Ja, das ist richtig. Ich habe ihn in die Verdammnis gezogen. Ich habe ihn in dieses Elend mit reingebracht. Ja, nee, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war, aber wenn der Julian das sagt, das kann schon gut sein, dass das stimmt. Weil ich glaube, ich habe ihn damals angehauen, wenn ich mich richtig erinnere, ob wir nicht mal so zusammen was starten wollen in Richtung Produktion und vielleicht auch ein Typee-Channel, weil sich ein Typee-Channel zu teilen eigentlich meiner Meinung nach ein sehr schlauer Move ist, weil ein Typee-Channel alleine zu machen ist sehr, sehr viel Arbeit und ist sehr, sehr mühselig. Darum will Julian auch den Beef anfangen wahrscheinlich, weil ich ihn dann im Stich gelassen habe irgendwann. aber das Problem ist, wenn du ein Typee-Channel machst, du hast ja eigentlich eine Art von Beat, die du die ganze Zeit produzieren musst.
Ja.
Und das macht dich das verrückt, weil du hast halt nicht mehr dieses also du kannst dich natürlich in dem Rahmen kreativ so ein bisschen ausleben, sage ich mal. Aber du bist schon ziemlich eingeschränkt. Mhm. Und ich und Julian kann ja sehr, sehr gut Gitarre spielen und macht sehr nice Samples. Yes. Haben dann damals überlegt, okay, wie können wir so am besten unsere Skills, ich so als Trap-Beat-Producer und er als Gitarrenspieler, wie können wir das gut verknüpfen? Und dann haben wir so ein bisschen überlegt, welche Artists alles so in Frage kommen. Und Gunner war eigentlich relativ schnell klar. Mhm. Und ich glaube, damals haben wir dann Gunner und Roddy Ricch als erstes quasi als unsere Nische uns ausgesucht. Und Julian hat immer die Samples gemacht, mir nochmal rübergeschickt. Und dann habe ich vielleicht noch irgendwie eine Vocal draufgepackt oder sowas. Aber die Hauptarbeit, was Samples angeht, war dann von Julian. Und ich habe dann die Drums fertig gemacht. Mhm. Und dann haben wir uns das auch geteilt, dass einer dann irgendwie die Sachen auf Beatstars hochgeladen hat, der andere auf YouTube, und somit hast du halt nur die Hälfte des Aufwands für diesen Channel. Mhm. Aber wir haben das auch sehr lange gemacht. Ich weiß gar nicht, wie lange. Ich glaube, 6 Monate haben wir das gemacht.
Krass.
Und das hat aber nicht wirklich funktioniert. Also wir haben da nicht viele Klicks drauf gekriegt, keine Sales gemacht. Und dann habe ich halt gesagt, weil zu der Zeit habe ich dann irgendwann auch meinen Vertrag bei meinem Verlag unterschrieben. Mhm. Und dann habe ich halt gesagt, ich muss irgendwie gucken, dass ich das jetzt auch bedient kriege. Und dafür ist der Type-B Channel gerade trotzdem zu viel zeitlicher Aufwand für mich, dafür, dass es halt gar nichts dabei rumkommt. Und dann hat Julian halt gesagt, komm, dann mache ich das alleine weiter. Und er hat auch irgendwann dann nochmal quasi einen neuen Type-B-Channel gestartet. Also den er jetzt gemacht hat, den hat er komplett alleine aufgebaut. Und ja, also der hat sich ja richtig in das Thema reingearbeitet. Der hat mit Leuten geschrieben, die Type-B-Channels haben, die gut funktionieren, und alle möglichen Videos sich reingezogen. Und jetzt, sein Channel ist am Laufen. Ich glaube, der hat fast 10.000 Views auf einem Video. Ja, aber so ist das so ein bisschen zustande gekommen. Und jetzt macht er da sein Ding und funktioniert, so wie es aussieht, sehr, sehr gut.
Yes. Den Eindruck habe ich auch. Aber du hast auch recht, er hat sich da wirklich extrem mit auseinandergesetzt. Also ich weiß gar nicht, ob das in der Podcast-Folge jetzt so rauskam. Aber ich war jetzt die letzten Wochen viel mit ihm im Discord und da tauscht man sich ja auch mal wieder aus. Und das ist schon krass, auch auf welche Metriken der da alles achtet und so. Also der hat sich da wirklich crazy mit auseinandergesetzt.
Ja.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, du hast bei deinem Verlag einen Vertrag unterschrieben. Und zwar bist du ja bei, wie heißt es denn, 29th Avenue.
Genau.
Gesigned, sagt man gesigned, oder?
Ja.
Und zwar als Producer im weitesten Sinne.
Genau.
Und kam das, oder andersrum gefragt, war das ausschlaggebend dafür, dass du gesagt hast, okay, ich mache jetzt Samples, oder warst du schon vorher sehr auf Samples fokussiert und das war dann eine Folge daraus?
Ja, also ich habe vorher, habe ich das so ein bisschen 50-50 gehalten. Mhm. Also ich habe immer geguckt, dass ich Beats gemacht habe, aber auch Samples gemacht habe. Und eigentlich ist das dann halt durch den Verlag gekommen, dass ich gesagt habe, ich switch auf Samples um. Weil mittlerweile, vor allem als jemand, der in keiner Musikstadt wohnt, sind Samples 100% der Move. Also früher war es noch viel einfacher, mit Beats irgendwie zu placen, Beats in eine Session zu schicken oder sowas. Aber mittlerweile ist das sehr, sehr selten. Das läuft vor allem bei größeren Künstlern viel über Samples. Und dadurch, dass ich auch nebenbei noch arbeite, habe ich mir dann gedacht, weil mein Ziel ist auch schon es, mit der Musik halt dann auch irgendwann Geld zu verdienen oder ein bisschen mehr Geld auch zu verdienen als jetzt, dass ich da gesagt habe, ich möchte meine Zeit halt möglichst effizient nutzen, weil ich selber nicht in Sessions bin. Regelmäßig brauche ich keine Beats machen, sondern mache einfach Samples, schicke die raus. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass mittlerweile diese Spezialisierung auch ein bisschen größer geworden ist, dass so ein bisschen differenzierter bei vielen geworden ist, bin ich jetzt Sample Maker oder Drum Maker. Mhm. Weil es halt auch für die Drum-Leute sehr einfach ist zu sagen, okay, ich bin immer in Sessions, ich gucke, dass meine Drums halt sitzen und Samples, wenn ich selber keine krassen machen kann, gibt es genug auf, keine Ahnung, waves.com, in meiner Gmail, auf meinem Dropbox, keine Ahnung. So, das macht, glaube ich, Sinn, so ein bisschen sein Steckenpferd zu haben.
Ja, auf jeden Fall. Zumindest, glaube ich, bei den Sachen, die man dann veröffentlicht irgendwie. So, ne? Das würde ich schon sagen. Vermisst du manchmal ein bisschen das Beatmaking?
100%. Also, ich fand das, also für mich war eigentlich häufig, obwohl das halt hat eigentlich immer so ein bisschen gewechselt, dass ich mehr Spaß an Samples hatte oder mehr Spaß an Beats. Mhm. Aber Beats machen ist schon richtig geil. Weißt du, so ein Sample machen, ich liebe mittlerweile auch Samples machen, aber so ein Sample dann noch mit einem geilen Beat drauf, so, das ist halt dann das volle Produkt, ne? Wenn du halt nur Samples machst, dann bist du immer so, du machst halt die Hälfte, aber du machst nicht diese 100%. Mhm. Und wenn ich auch irgendwann, sag ich mal, die Chance habe, ein bisschen mehr Zeit in die Musik auch reinzustecken und dann auch mal hier und da in Sessions reinzukommen, dann werde ich auch 100% wieder anfangen, Drums zu machen. Aber das ist jetzt gerade eher so ein taktischer, schrägstrich finanzieller Move, keine Beats zu machen.
Mhm. Ja, ist eigentlich schade, ne, dass man sich dann so festlegt, aber auf der anderen Seite ist halt, ne, ich glaube, Opfer muss man in jeglicher Form irgendwie bringen. Und du bist ja zumindest noch in dem, ja okay, in dem musikalischen Bereich sowieso, aber du hast ja auch eigentlich durch das Signing, finde ich, ein ganz gutes Feedback oder so eine Bestätigung bekommen, dass das, was du machst, eigentlich ziemlich gut ist, weil es ja kein kleiner Verlag, wo du da gesigned bist.
Ja, also das war auf jeden Fall für mich irgendwie so ein nicer Moment, weil, wie ich schon gesagt habe, ich hatte halt nie so irgendwen, der richtig Feedback gegeben hat. Und wenn du das schon sehr lange machst, und ich sag dir ehrlich, ich konnte überhaupt nicht einschätzen, ob die Sachen, die ich jetzt mache, ob die gut sind oder ob die nicht gut sind. Und das hat mir auf jeden Fall auch so einen kleinen Confidence-Boost irgendwie gegeben. Auch nochmal, was dann so Networking angeht, weil das habe ich eine Zeit lang auch gar nicht mehr gemacht, weil ich relativ am Anfang halt geguckt habe, dass ich auch immer Sachen irgendwie rausgeschickt habe an Typebeat-Channels oder sowas, um da auch irgendwie Collabs dann zu starten. Und da eigentlich immer so Absagen gekriegt habe. So, ah nee, brauch gerade keine Samples, aber du weißt eigentlich so, okay, der feiert das halt nicht, was ich mache. Und dementsprechend war das natürlich eine, ja, sehr nice Wertschätzung so an die eigene Arbeit.
Das glaube ich. Und kriegst du jetzt da im Verlag auch so regelmäßig noch Feedback? Also ich bin ja offensichtlich nicht bei einem gesigned. Wie kann man sich das vorstellen? Also das, was ich jetzt mitbekommen habe, ist ja, es wird zum Beispiel gesagt, ey, der und der sucht gerade für sein neues Projekt XY Loops, Beats, was auch immer. Und dann wird das quasi an euch weitergegeben, Dropbox-Ordner, und ihr schickt da euren Stuff rein. Aber wie ist so der Austausch unter euch Produzenten?
Kommt, glaube ich, so ein bisschen drauf an, wie sehr du dich vernetzen willst. Also ich habe, ist eigentlich auch dumm, habe ich mir auch vorgenommen, noch ein bisschen mehr zu machen, mich innerhalb des Verlags noch nicht so krass vernetzt, sondern eher so ein bisschen außerhalb, so die Fühler ausgestreckt, sage ich mal. Aber du bekommst trotzdem ein Feedback in dem Sinne, wenn quasi Sachen von dir benutzt werden, kriegst du eine Rückmeldung darüber. Das heißt, wenn du irgendwie Samples in eine Session reinschickst, dann weißt du halt, okay, die haben darauf recorded. Und das ist ja irgendwo das beste Feedback, was du kriegen kannst. Ja. Weil unsere Sample-Packs vom Verlag halt auch immer sehr, sehr groß sind. Das heißt, wenn dein Sample-Pack daraus ausgewählt wird, dann ist das schon so ein, okay, das war ein sehr gutes Sample. Weil die Leute, die in dem Verlag drin sind, sind auch alles krasse Producer. So. Also das ist schon eine harte Konkurrenz, sage ich mal.
Und das heißt, darüber verdienst du dann auch quasi aktuell über Splits ein bisschen Geld dazu, oder ist er bisher nur recorded worden und noch nicht veröffentlicht worden? Musik ist ja manchmal, dauert's ja.
Ja, genau, du hast es auf den Punkt gebracht. Ich sitze auf dem einen oder anderen Song, der recorded wurde, aber du weißt halt nie, ob die released werden oder nicht. Ja. Das ist halt echt so ein bisschen, das ist das Producer-Game, aber ich habe sehr schnell gelernt, ich mache mir gar keine Hoffnung mehr, wenn ich irgendwie hier und da mal höre, okay, wurde benutzt, ich mache mir überhaupt keine Hoffnung, weil so die ersten 2, 3 Songs dachte ich mir so, geil, boah, ja man, ey, hoffentlich kommt der irgendwie am besten noch diese Woche raus. Aber also manche Songs, die ich jetzt platziert habe, die sind schon mehr als 6 Monate recorded. Manchmal kann das sein, dass sie immer noch rauskommen oder auf irgendeinem Album landen oder sowas. Aber da mache ich mir mittlerweile sehr wenig Hoffnung nur noch, wenn man so eine Rückmeldung kriegt. Weil in 99% der Fälle sind die Künstler fast jeden Tag im Studio und machen auch mehrere Songs pro Tag. Mhm. Und davon kommt nur ein Bruchteil raus. Von daher, also ich habe da noch kein Geld mit verdient, weil ich habe ja auch noch keinen richtigen Song platziert. Ich habe ganz am Anfang, als ich angefangen habe zu produzieren, habe ich 1, 2 Songs platziert. Aber das ist auch wirklich bodenlos. Also das kannst du dir echt gar nicht geben. Muss ich dir nachher mal zeigen, das ist, wenn ich den überhaupt noch finde. Ja, genau, aber so ist aktuell da der Stand.
Okay. Was hält dich denn, also jetzt mal, du wirst, ich ahne, was du eventuell sagst, aber das kannst du dann selber sagen. Du hast ja jetzt gesagt, du machst dir eigentlich keine Hoffnung mehr. Du hast eben schon gesagt, boah, es sind echt lange Zeiträume ohne Feedback. Und man macht eigentlich, und vielleicht hört sich auch keiner dein Sample an oder alle finden es blöd. Und du hast so, finde ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, es gibt ja durchaus, und das erlebe ich ja auch, so ist ja nicht, immer wieder dieses Gefühl von Ablehnung. Und das muss ja gar nicht so eine böse Ablehnung sein, sondern dass man einfach sagt, ist nicht meins. Also du schickst ein Sample raus, ich schicke ein Beat raus und der Künstler sagt, nee, ist nicht meins. Das ist ja immer wieder auch so, nicht zwangsweise ist es nicht gut genug, aber man hinterfragt sich ja eigentlich zumindest am Anfang sofort so, ist doch schlecht. Wie gehst du damit um?
Also da musst du als Producer halt drüber stehen. Du kennst das selber. Das passiert so oft. Das darf man sich überhaupt nicht zu Herzen nehmen. Weil manchmal ist es tatsächlich sogar einfach das Problem, dass du einfach die falschen Sachen ausgewählt hast. Man hat ja manchmal sehr viele Opportunities und dann ist es leicht auch mal vielleicht sich nur die ersten 3 Songs von dem Künstler anzuhören und darauf irgendwie die Sachen dann zu schicken. Mhm. Aber manchmal ist das eine schlechte Repräsentation dann von dem, was der Künstler eigentlich so für Musik macht. Und dann hast du vielleicht einfach nicht die passenden Sachen für den Künstler ausgewählt. Oder du hast vielleicht auch nicht die passenden Sachen für den Künstler. Und da bin ich so ein bisschen, so in den letzten Monaten und Jahren so ein bisschen mehr hingegangen. Weniger danach zu gucken, so, ich möchte viele Leute anschreiben, sondern dass die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, dass die auch irgendwo den Sound brauchen, den ich auch selber produziere. Mhm. Und ich bin jetzt dadurch mit dem Verlag und habe jetzt mittlerweile auch, sage ich mal, einen Mentor an einem Punkt, wo ich schon auch ein gewisses Vertrauen in meine Musik habe von der Qualität, dass ich sagen kann, okay, wenn ich jetzt irgendwie den und den finde, passt das überhaupt zu dem, was ich mache? Und wenn ich dem dann was schicke, dann ist es eigentlich auch meistens so, dass sie dann mir auch eher positives Feedback geben. Also, wenn deine Musik nicht gut ist, würde ich auch sagen, fang vielleicht erstmal nicht an, so hoch zu networken, sondern verknüpfe dich erstmal irgendwie mit anderen Producern so auf deinem Level, bevor du sagst, okay, ich schreibe jetzt irgendeinen Typen an, der schon die krassen Connections hat und versuch dem die Sachen zu schicken, weil dann wirst du halt abgelehnt und das ist auch überhaupt nicht schlimm, mal abgelehnt zu werden. Aber ich glaube, so Networking ist auch wichtig zu betrachten, dass man den richtigen Schritt zur richtigen Zeit geht und auch halt die richtigen Leute sich sucht, ohne da jetzt zu tief reinzugehen. Aber ich glaube, dass es halt mehr bringt, wenn du jemanden hast, der das, was du machst, sehr, sehr gut gebrauchen kann und dann mit ihm eine bisschen bessere Verbindung so aufbaust, als wenn ich jetzt zum Beispiel vor allem so Trap-atmosphärische Sachen irgendwie mache, dass ich irgendeinem, keine Ahnung, Dude, der für Chiago produziert, versuche, meine Dinger unterzujubeln. So, das macht halt überhaupt keinen Sinn. Weil ihm bringt das nichts, mir bringt das im Endeffekt auch nichts, weil er meine Sachen nicht benutzen wird. Und dann kriegst du natürlich auch irgendwie so ein negatives Feedback. So, ja, was hast du mir denn da geschickt?
Ich glaube, es ist auch aus einer anderen Perspektive noch nicht verkehrt, das so zu machen, weil also dieses mit dem, man will alles Mögliche so gut es geht bedienen, da habe ich selber bis Anfang diesen Jahres habe ich das versucht und habe dann festgestellt, dass ich so richtig lost war in dem, was ich eigentlich machen will. Und jetzt bin ich ja wieder zurück zu Sample-basiertem Hip-Hop, so Oldschool, Chill, Soulful-mäßig. Das am Rande, falls jemand mal auf meinem YouTube-Kanal auschecken will. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, man findet dadurch ja eigentlich auch seinen Sound viel eher selber, wenn man sagt, okay, es muss erstmal zu mir passen. Also diese Perspektive von, ich muss nicht auf alles passen, sondern ich suche mir das raus, was zu mir passt. Und dadurch findet man, glaube ich, eher seinen eigenen Sound, als wenn man versucht, alles auf Krampf zu bedienen. Und man ist halt auch, ehrlicherweise, wenn du 50 Types of Beats machst, bist du halt auch im Keim wirklich gut.
Ja, ich finde, das stimmt.
Aber.
Aber ich würde auch immer so ein bisschen gucken, weil ich mache das auch so. Ich mache viel, mache ich einfach so intuitiv. Aber ich schaue dann auch hier und da immer mal, dass ich auf gewisse Opportunities, die mir vielleicht auch nicht liegen, dann innerhalb des Verlags, also ich würde jetzt nicht einfach so, ich weiß gar nicht, ob du das mitgekriegt hast, aber ich habe mal so einen Monat lang, habe ich Shireen David Samples gemacht.
Crazy.
Weil es halt eine Möglichkeit dafür gab. Mhm. Und ich glaube, dass sowas aber auch extrem wichtig ist, dass du so ein bisschen nicht dich zu sehr auf eine Sache versteifst, weil du kannst aus anderen Genres kannst du auch immer sehr gut was für dein eigenes Genre ziehen. Ja. Das habe ich am Anfang auch einmal gesagt, als ich nur Trap Beats produziert habe. So, dann steckst du so da drin, so das hängt dir schon eigentlich zum Hals raus und du hast gar keine Ideen mehr. So, ich habe schon jede Metro Booming Melodie dreimal kopiert. So, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Dann ist halt manchmal auch ganz geil, einfach mal so einen Reggaeton-Track zu produzieren. Mhm. Und dann checkst du so, okay, bei Reggaeton so sind die und die Melodien. Okay, ich kann das jetzt vielleicht nicht eins zu eins auf Trap übertragen, aber vielleicht so die Idee davon. Und das geht dann auch in deinen Sound rein, weil das natürlich auch dann so ein bisschen Differenzierung ist. Wenn du jetzt einen Boom-Bap-Track produzierst, aber sagen wir mal, du bist irgendwie aufgewachsen, hast die ganze Zeit Nirvana gehört und du hast halt irgendwie so Nirvana-Gitarren da drin, das ist halt was, was jetzt nicht jeder Boom-Bap-Track hat.
Definitiv, ja. Nee, das hast du perfekt runtergebrochen, da sage ich jetzt gar nichts zu. Will ich gar nichts mehr zu sagen. Es wird so doof.
Was ich dir übrigens noch sagen wollte, ich habe jetzt auch meine Beatcon-Tickets gekauft.
Geil.
Ja, also ich bin auch am Start.
Dann bist du einer von den, ich habe gestern geguckt, Early Birds gibt es noch 75, glaube ich.
Ja.
Du bist jetzt einer von den erlesenen 25.
Ich bin ein Early Bird auf jeden Fall.
Okay. So, jetzt Faden völlig verloren. Das heißt, wir sehen uns dieses Jahr auch auf der Beatcon.
Ich habe dir jetzt genau durch deinen Faden durchgeschossen mit dem das Beatcon.
Da hast du ganz gezielt angesetzt und hast...
Ja.
Wie damals, als du noch ein Cowboy warst, ein Wilder. Wie sieht denn dein kreativer Prozess jetzt aktuell beim Sample-Machen aus? Also ich bin, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, deswegen mache ich ganz kurz, ich bin ja jemand, der braucht auf jeden Fall irgendwas. Bei mir muss, wenn ich die DAW aufmache, im Optimalfall muss da schon, brauche ich irgendeine Audiodatei, die ich schnell reinziehen kann und das ist dann meine Grundlage. Sample-Making ist ja eigentlich das Gegenteil. Ich weiß aber, dass du auch viel mit Akzenten und so arbeitest. Aber nimm uns einfach mal mit durch deinen kreativen Prozess, wie das so abläuft.
Also, das ist jetzt eine Scheißantwort, aber das ist immer so ein bisschen anders, wie ich mir das so ein bisschen vorstelle, aber das mache ich auch nicht immer. Was für mich gut funktioniert, ich habe mir das vorgenommen, so eine Ideenfindungsphase immer einzuhalten. Das heißt, dass wenn ich jetzt Zeit habe, um Musik zu machen, dass ich mir irgendwie meinen Timer stelle auf 10 Minuten und dann sage ich, okay, in den 10 Minuten mache ich jetzt eine Idee. Und dann kann es sein, dass ich hier an meinem Piano irgendwas einspiele, dass ich in MIDI irgendwas einklicke oder ich exportiere auch immer so Starterideen oder sowas, exportiere ich auch, dass ich das einfach irgendwie flippe. Manchmal nehme ich mir auch dann Sachen von anderen Leuten, wenn ich irgendwie Starter kriege oder so. Aber ich gucke eigentlich, dass ich so eine Stunde habe, wo ich quasi immer 10 Minuten für eine Idee benutze, damit ich so ein paar Grundlagen habe. Und das ist meistens so, dass dann mindestens eine oder zwei Ideen ganz cool sind, wo ich mir denke, okay, da kann ich gut was drauf aufbauen. Und dann nehme ich mir die Ideen und baue damit nochmal quasi weiter. Das ist so der Prozess, wie ich es gerne immer machen würde, aber manchmal mache ich es auch einfach anders. Dann fange ich einfach an und mache eine Idee und bin da eine Stunde dran und dann merke ich irgendwie so, boah, das führt nirgendwo hin. Und dann denke ich mir so, boah, hätte ich einfach mal wieder mit meinem Timer gearbeitet, dann wäre mir das jetzt nicht passiert.
Aber wenn du diese Momente hast, wo du dir eine Stunde Zeit nimmst, das kann ja auch in einer gewissen Art und Weise, also auch wenn es in dem Moment zu nichts führt, könnte ja auch sein, dass du sagst, ey, ich habe vielleicht ein paar neue Sachen ausprobiert, kannst vielleicht irgendein Sound-Plugin, zum Beispiel Toneflex, kannst du viel besser jetzt nochmal einschätzen, wie das arbeitet. Würdest du sagen, das schon, oder ist es wirklich so, dass du am Ende sagst, ja, die Stunde hätte ich jetzt auch produktiver nutzen können?
Also ich gucke immer, dass wenn ich da auch, sag ich mal, die Zeit reingesteckt habe, dass ich da irgendwas rausziehe. Wenn irgendwo doch eine coole Idee, ich habe sie aus irgendeinem Grund auch meistens dann weitergeführt, wenn irgendwo eine coole Idee drin ist, dass ich die rausziehe. Wenn die MIDI irgendwie geil war, dann ziehe ich mir die MIDI raus. Und also ich schaue schon, dass ich, wenn das möglich ist, irgendwas daraus ziehe, was ganz cool ist. Aber das ist auch nicht immer der Fall. Manchmal denke ich mir auch, boah, Alter, ey, ich möchte meine Ohren davon wegbekommen und dann mache ich das Ding einfach zu und es wird nie wieder geöffnet. Also das kommt auch so ein bisschen drauf an.
Okay. Also es ist auch da unterschiedlich. Ein wichtiges Thema finde ich noch, du hast ja jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt, und es ist einfach so, dass es ein Faktor ist. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Zeit. Du machst das Ganze ja neben deinem Job. Wie schaffst du es, da Zeit einzuräumen? Wie schwer ist es manchmal, sich nach oder vor der Arbeit noch zu motivieren, zu sagen, ey, ich mach das jetzt. Jetzt hast du dir noch zusätzlich quasi Arbeit aufgebürdet, indem du auch einen Podcast gestartet hast. Wie kriegst du das Zeitmanagement-technisch hin?
Also mittlerweile klappt das sehr gut und fällt mir auch nicht so schwer, aber das braucht natürlich auch erstmal eine gewisse Routine, um das aufzubauen. Also am Anfang, ja, war das schon irgendwie so ein bisschen so, dass man halt gucken musste hier und da, aber ich habe mir selber feste Arbeitszeiten gesetzt, zu denen ich halt arbeiten muss. Ne? Also ich lasse mir das nicht offen, sondern ich sage, okay, montags dann und dann muss ich arbeiten. Wenn ich mehr machen möchte, kann ich auch mehr machen. Obwohl ich da auch gucke, dass ich nicht zu viel mache, weil neben dem Job und Musik, da musst du auch wieder gucken, dass du nicht den ganzen Tag nur arbeitest. Ja, aber ich habe einfach für mich quasi gesagt, so dann und dann sind meine festen Zeiten. Das ist nicht verhandelbar. Da setze ich mich hin und mache was. Und das klappt auch eigentlich sehr gut. Bis auf einen Tag in der Woche, wo ich immer so ein bisschen meine Probleme habe. Aber da muss ich auch sehr, sehr früh aufstehen für die Arbeit. Aber ansonsten klappt das eigentlich ziemlich gut. Also wenn man sich da so ein bisschen schwer tut, würde ich echt empfehlen, wenig Spielraum so in den Arbeitszeiten zu lassen, dass man sich sagt, okay, was sind Zeiten, wo ich in der Woche wirklich Zeit habe, nicht wo ich mir denke so, boah, Alter, das wäre richtig geil, wenn ich dann um 7 Uhr aufstehe und dann bis 12 Uhr nachts Beats mache, so, oh ja, das ziehe ich jetzt durch, so, das ist Quatsch. Aber sozusagen, ey, 4 Stunden sind realistisch, die kann ich jeden Tag hinbekommen, das ist Gesetz. Und das muss dann auch passieren. Und wenn ich dann noch Bock habe, weiterzumachen, dann mache ich weiter. Aber dass man so feste Timeslots hat, wo auf jeden Fall klar ist, da passiert was. So, das wäre vielleicht so eine Idee. Und ich hole mir natürlich auch viel Unterstützung von meinem KI-Sklaven, so was Planung und sowas angeht. Das hat für mich auch viel verändert.
Lässt du dann deine Woche, also ich mache es im Moment zum Beispiel so, ich plane sonntags immer die kommende Woche und trage mir das dann so, wie ich vermute, du das eventuell auch machst, dann ich schreibe mir dann auf, das und das habe ich zu tun und dann wird das Timeslot-mäßig in die nächste Woche gepackt, wann was passieren soll. Ist es bei dir ähnlich oder hast du mittlerweile so deine festen Arbeitszeiten, dass du sagst, montags, egal was ist, 12 bis 14 Uhr, mache ich Samples oder irgendwas im Musikbereich?
Das hatte ich so quasi festgelegt, bis ich jetzt angefangen habe, so ein bisschen mit Claude das zu planen. Weil ich mache das jetzt so, dass der weiß quasi, wann meine Arbeitsslots sind. Das habe ich ihm gesagt. Der weiß, wann ich arbeiten muss. Und der weiß quasi auch, wann ich freie Zeiten brauche. Mhm. Und das Coole bei Claude ist halt, dass ich ihm sagen kann, okay, das sind irgendwie die Ziele, die ich erreichen will. Und ich plane mit ihm nicht nur die Woche, sondern ich check auch immer mit ihm so ein bisschen, ob ich an diesen Zielen weiterkomme. Dann mache ich das halt auch, meistens sonntags oder montags, dass ich ihm sage, okay, diese Woche muss das gemacht werden. Ich habe die und die Termine und jetzt versuch mal bitte das möglichst effizient zu planen. Und du kannst ihm dann halt auch Dinge sagen. Für mich persönlich funktioniert das sehr gut, wenn ich Sachen immer am gleichen Tag mache. Ich glaube, da haben wir auch mal drüber geredet. Dass wenn man zum Beispiel irgendwie Podcasts zu schneiden hat oder sowas, dass die Aufgaben alle an einem Tag sind und dass, wenn man irgendwie Musik macht, dass das halt auch an einem Tag ist, dass man nicht vom Kopf switchen muss zwischen Podcast, Musik, Arbeit, Gym, Fußballtraining, weißt du, dass dein Kopf so an fünf verschiedenen Orten ist, sondern dass du so ein bisschen fokussierter arbeiten kannst. Und das macht er quasi auch, also dass er das so berücksichtigt und dann schmeißt er mir so Timeslots raus, die er mir vorschlägt. Und dann überlege ich selber immer noch mal, ob das für mich jetzt Sinn macht. Und dann habe ich eigentlich einen sehr guten Fahrplan immer für die Woche.
Okay, wie sieht es dann mit Freizeit und Abschalten auch mal aus? Planst du dir dafür auch gezielt Zeit ein?
Ja, dadurch, dass ich halt diese Arbeitsslots habe, also ist das bei mir auch so geplant, dass ich nur dann arbeite. Das funktioniert mal besser, mal weniger gut. Ich hatte jetzt zum Beispiel auch ein, zwei Wochen, wo es wieder ein bisschen mehr war. Mhm. Aber ich habe ja, wie du gesagt hast, auch jetzt gerade irgendwie so einen Podcast gestartet, wo ich erstmal ein bisschen mich zurechtfinden muss. Aber ist auf jeden Fall auch Hauptziel Nummer eins, das wieder so ein bisschen runterzufahren. Mhm. Also von der Arbeitszeit, dass das nicht zu viel wird.
Wie ist es denn, wenn du sagst, okay, du planst dann deine Arbeitszeiten? Jetzt sind wir ja im kreativen Bereich und man kann ja schlecht, also natürlich, ich würde sagen, es ist schon eher die Ausnahme, dass man gar nichts hinkriegt, aber es kann ja theoretisch immer passieren, dass man sagt, ey, ich will jetzt um 1 Uhr ein Beat machen und um 1 Uhr bist du halt null inspiriert für irgendwas. Ziehst du dann irgendwelche Starter, die du dann vorher schon mal gemacht hast, deine Ideen zu Rate quasi? Oder wie gehst du dann damit um, wenn du sagst, boah, irgendwie fühle ich es gerade gar nicht?
Ja, genau. Also wenn ich irgendwie so das Gefühl habe, keine Ahnung, ich spiele gerade auf meinem Klavier was ein und da kommt überhaupt nichts zustande und irgendwie ich feiere das gar nicht, dann benutze ich Starter. Oder wenn das auch irgendwie alles scheiße ist, dann spiele ich was auf der Gitarre ein oder sowas. Mhm. Also ich gucke einfach, wenn ich gerade von irgendwas nicht inspiriert bin, dass ich so ein bisschen wechsle. Und das kann auch sein, dass ich einfach dann mal was in meinen Gitarrenpedal reinhaue und dann eine halbe Stunde da sitze und einfach mal daran rumexperimentiere, bis irgendwas sich gut anhört.
Also einfach quasi weitermachen ist dein Mittel der Wahl.
Ja, also ich glaube, das muss man auch so ein bisschen für sich selber entscheiden. Aber dadurch, dass ich halt auch gesagt habe, okay, ich setze mir meine festen Arbeitszeiten, sage ich dann noch nicht, okay, irgendwie, ich fühle mich heute nicht inspiriert, dann mache ich heute doch keine Beats. Ich glaube, dass das sowieso, wenn man irgendwann auch vorhat, das als Job zu machen und professionell zu machen, dass das Quatsch ist, weil du wirst auch bestimmt irgendwann mal in einer Session sitzen und dir denken so, boah, Alter, ich habe gerade gar keinen Bock, was zu machen, aber dann sag mal dem Künstler so, ey Bro, lass mal nach Hause gehen. So.
Du hast zwar 1.000 Euro für die Session bezahlt, aber ich habe gerade keinen Bock, sorry.
Ja, und dann würde ich lieber anfangen, zu Hause so ein bisschen für mich herauszufinden, wie kann ich diese Lust und diese Inspiration, die mir gerade fehlt, überwinden, anstatt dann in der Session zu sitzen und dann so, boah, ey, ich krieg gerade gar nichts hin. Such dir mal einen anderen Producer, ruf mal irgendwen an, den du kennst. So.
Ist ein sehr, sehr valider Take, würde ich sagen. Also ich kenne ja einige deiner Samples, mit Sicherheit weit weg von, dass ich allen kenne, aber mir gefällt deine Art und Weise, wie du Samples machst, ja sehr. Ich benutze sie auch hin und wieder. Jetzt gerade passen sie halt nicht immer unbedingt in meinen Dings rein, aber trotzdem mache ich hier und da Beats. Die schicke ich dir ja nur nicht, weil die nie fertig werden irgendwie. Wie würdest du sagen, also du hast ja jetzt gesagt, du bist schon in dem Sinne selbstbewusst, dass du weißt, dass du jetzt gutes Zeug machst. Hattest du das Gefühl, dass du durch das Sample-Making ein Ohr dafür bekommen hast, interessante Sounds herzustellen, oder hattest du schon immer ein Talent dafür zu definieren, was interessant ist und was vielleicht eher standardmäßig klingt? Also ich finde halt, deine Samples haben immer so einen extra Twist irgendwie. Rein vom Soundbild her.
Also danke erstmal. Also jetzt muss ich aufpassen, dass ich auf dem Boden bleibe nach dem Glazing, aber auf gar keinen Fall. Also ich habe auch wirklich todeslange gebraucht, so wie du sagst, um so ein Ohr zu entwickeln, weil ich glaube, dass ich auch so in meinem Prozess als Musikproduzent sehr langsam bin, was ich überhaupt nicht schlimm finde, aber ich habe ziemlich lange gebraucht, um so das Gefühl dafür zu entwickeln, was jetzt auch überhaupt nice ist. Also ich glaube, dieses gewisse Extra mit einzubauen, das ist jetzt auch erst im letzten Jahr oder in den letzten 2 Jahren gekommen. Also ich würde sagen, davor waren die Samples auch relativ, also von der Qualität gut, aber so von diesem, was du sagst, so, dass sich das so catcht, war ich auf jeden Fall nicht da. Und ich glaube, das ist halt auch einfach irgendwie so eine Findungsphase. Ich fange noch mal kurz ein bisschen von vorne an. Wenn du in deinem Musikprozess bist, finde ich, musst du am Anfang erstmal so das Handwerk erlernen. Also vielleicht hast du geile Ideen, aber du hast irgendwie nicht das Handwerk, um das umzusetzen. Und bei mir war es so, dass ich sehr lange immer dieses Handwerk geübt habe in meinen Samples und so weiter, aber nicht so diese Ideen hatte, so wie ich sie vielleicht ganz am Anfang hatte, dass ich so eine Melodie in meinem Kopf gehört habe und dann war ich so, oh, ich klick mal, bis das ungefähr da ist, was ich habe. Das ist jetzt so in den letzten Jahren wieder so ein bisschen gekommen, so dass ich dann irgendwie so mich davon distanzieren konnte, das gehört habe und mir dann so dachte, so okay, das wäre jetzt darauf nice. Das würde mir selber vielleicht darauf gefallen. So würde ich das vielleicht ein bisschen erklären.
Und dann würdest du aber sagen, weil ich meine, gerade das Gehör ist ja echt auch was, wo ich das Gefühl habe, das entwickelt man echt langsam. Also wenn ich jetzt zurückdenke, oder auch, ich finde, es ist ja relativ einfach rauszuhören, wenn man sich alte Sachen irgendwie anhört. Du hast am Anfang schon mal erwähnt mit dem Mix. Ne, dann hört man jetzt plötzlich Sachen, die hat man vorher gar nicht gehört. Und hat halt damals gedacht, ja, das ist ja super, das passt ja perfekt zusammen. Und jetzt hörst du es und denkst, wer hat denn den Scheiß da zusammengedübelt? Ist auf jeden Fall krass. Also würdest du sagen, so die reine Entwicklung von dem Ohr dafür hat jetzt 2 Jahre in Anspruch genommen?
Das Ohr zu entwickeln, das hat auf jeden Fall 7 Jahre. Und das entwickelt sich auch immer weiter. So, das weißt du ja selber auch, so. Du entwickelst ja auch immer noch deinen Sound weiter. Ich finde, das ist so die eine Sache, die man halt nie auslernt. Also du kannst irgendwann, keine Ahnung, bist du vielleicht sehr, sehr gut im Gitarre spielen, im Klavier spielen oder sowas. Aber so diese, man sagt ja auch oft so der Geschmack, so dieser, den Taste, den man entwickelt. So, das entwickelt sich halt immer weiter und auch manchmal in andere Richtungen. Als ich angefangen habe mit Musik, da war ich so auch selber in meiner Phase, wo ich so richtig auf die Fresse Rap die ganze Zeit gehört habe. Und habe aber total andere Sachen produziert, einfach auch wegen den Tutorials, die ich irgendwie geguckt habe. Und habe mich dadurch irgendwie auch von meinem Geschmack, von dem, was ich so selber höre, auch davon wegentwickelt. Aber wer weiß, vielleicht in 5 Jahren oder so ist das wieder voll das Ding und dann hat man eher so das Ohr wieder in die Richtung und die Sounds gefallen einem irgendwie. Ja, ich glaube, das ist so die Sache, die man halt nie auslernt.
Ja, würde ich einfach so mitgehen und auch einfach so stehen lassen, glaube ich. Jetzt haben wir ganz schön viele Themen angeschnitten, finde ich. Hast du noch irgendwie, nee, Moment, wir machen die schlauen letzten Worte, machen wir auch wirklich am Schluss. Eine Sache, die sage ich niemandem vorher, weil ich fies bin, ist, dass der Podcast hier auch eine eigene Playlist hat.
Mhm.
Und du hast jetzt die Ehre oder die Bürde, das kannst du dir aussuchen, wie du das jetzt definieren möchtest, da jetzt zwei Songs hinzuzufügen. Das kann natürlich dein eigenes Mixtape sein, was du mit 12 aufgenommen hast. Da würde ich mich natürlich sehr drüber freuen. Oder auch einfach, also es wäre cool, wenn ein Song es schon gibt, wo du auch hinterstehen kannst, wo du mitproduziert hast, oder ansonsten einfach zwei Songs, die du so feierst.
Also soll ich dir die nachher geben oder soll ich die jetzt benennen konkret?
Also du kannst die jetzt gerne konkret benennen, ansonsten okay. Kannst du mir nachher gerne auch nochmal Links schicken.
Das wäre todeswitzig, wenn ich diesen Song, den ich ganz am Anfang, wenn ich den finden würde, den ich produziert habe, aber das kann ich nicht garantieren. Aber das wäre crazy, weil der ist halt todescheiße, ne? Aber das wäre einfach für die Jokes, wäre das, glaube ich, witzig. Also ich habe so ein paar Demos, aber ich glaube, dass ich die nicht teilen darf.
Mhm.
Dann würde ich vielleicht einfach noch ein Lied nehmen, was ich feier. Guck mal, dann nehme ich von Miss Jackson den Sun Holo Remix. Kennst du den? Das sind die geilsten 2013-14 Vibes, die es gibt. Der ist einfach legendary. Ich schicke dir den gleich rüber.
Ja, gerne.
10 von 10.
Also Sun Holo sagt mir auf jeden Fall was. Ob ich jetzt genau das Lied, weiß ich nicht. Aber okay, Miss Jackson Sun Holo Remix.
Ich muss dir aber den richtigen schicken. Soll ich das jetzt machen? Soll ich das gleich machen?
Kannst du gleich machen. Ja, dann danke ich dir auf jeden Fall. Ich muss mich mal eben strecken hier. Ich war gestern noch im Gym, ich habe so Muskelkater hier. Unfassbar. Ich werde alt. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir Zeit genommen hast. Und wenn ich jetzt noch irgendeinen Bereich nicht abgedeckt habe, wo du sagst, das ist mir aber noch super wichtig zu erwähnen, dann hast du jetzt die Möglichkeit, das nochmal hier in die Welt raus zu plärren.
Nee, ich glaube, da muss ich nichts plärren. Ich glaube, das war alles eigentlich ganz gut so von mir aus abgeschlossen. Ja, danke dir auch für die Einladung.
Natürlich.
Ich freue mich mal auf der anderen Seite zu sein. Ist ja auch mal ganz interessant so zu erfahren. Ja, Mann, aber ich glaube, da war nichts, wo ich sage, da müssen wir nochmal drüber quatschen.
Okay. Dann, wann kommt die nächste One-Take-Folge raus? Weiß man das? Also die Folge hier kommt erst im Juli raus, deswegen.
Entspannt. Also heute Nacht um 6 Uhr ist eine Folge rausgekommen.
Ah.
Ich habe mal eine Solo-Folge gemacht, weil ich ein paar KI-Themen mal anschneiden wollte, weil ich da selber ein bisschen recherchiert habe. Ja, aber das ist ja dann im Juli schon einen Monat her, ne?
Ja, es kann aber trotzdem noch interessant sein, würde ich behaupten.
Vielleicht ist es immer noch interessant.
Also an sich lohnt sich natürlich besonders die erste Folge von deinem Podcast. Die zweite
ist auch die beste Folge, mit Abstand, ne?
Das ist mit Abstand die beste Folge. Die zweite kann man eigentlich auslassen.
Ich würde auch sagen, die zweite auf jeden Fall skippen und direkt zur dritten dann.
Ja, und ab dann kann man eigentlich auch wieder hören.
Also dann sind eigentlich alle Folgen ganz gut, aber die zweite, ja.
Zweite ist schwierig.
Schwieriger Gast.
Ja, den werde ich auch nicht einladen hier. Das macht keinen Sinn. Das war sein. Ja, dann nochmal vielen, vielen Dank. Das war's schon wieder mit Grind and Soul. Wir sind alle ganz, ganz traurig. Wir gucken mal, also den Sun Holo Remix packen wir auf jeden Fall auf die Playlist und den anderen ominösen Kacksong.
Fraud by Kello.
Da gucken wir dann, ob wir den draufpacken. Wenn du ihn nicht findest, dann schmeiß einfach irgendwas anderes drauf. Dann kannst du noch mal überlegen und ihr könnt euch überraschen lassen. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. In diesem Sinne, vielen Dank dir.
Sehr
bis
gerne.
Nächste Woche.